liebe Menschen da draußen und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge unseres Podcasts. Eigentlich wollten wir uns erst im Frühjahr mit einer neuen Staffel melden, doch wir haben spannende News mit sehr großer Tragweite. Die Otto Group hat ihre Klimaschutzstrategie umfassend umgestellt und verfolgt ab sofort drei neue Ziele, sogenannte Science-Based Targets, also wissenschaftsbasierte Klimaziele. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in dieser Sonderfolge. Kaum ein Thema wurde in den vergangenen Jahren so umfassend und vielschichtig diskutiert wie der Klima- und Umweltschutz. Daraus ist ein stärkeres Bewusstsein für die Umweltauswirkungen unseres Handelns gewachsen. Das ist sehr wichtig, weil es die Basis für die notwendige Verhaltensänderung ist. Nur wenn wir auch wirksame Maßnahmen ergreifen, können wir das Pariser Klimaschutzziel erreichen und die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad, auf jeden Fall aber auf deutlich unter 2 Grad begrenzen. Doch was sind eigentlich wirksame Klimaschutzmaßnahmen? Wie definieren wir Wirksamkeit und woher wissen wir, dass wir dem Pariser Klimaziel auch wirklich näher kommen? Unternehmen und Organisationen definieren ihren Weg selbst und formulieren für sich eigene Klimaziele und Maßnahmen. Dabei taucht eine Fülle von Begriffen auf, zum Beispiel Klimaneutralität, CO2-neutral, umweltfreundlich oder schlicht nachhaltig. Was davon Greenwashing ist und was ernst gemeinte Klimaschutzpläne, das ist auf den ersten Blick nicht erkennbar und selbst auf den zweiten noch ziemlich knifflig. Denn Klimaschutz ist ein unglaublich komplexes Thema und es liegt nun mal in der Natur des Menschen, Dinge möglichst schnell und einfach verstehen zu wollen. Ich meine, wer hat schon die Zeit? Das Gute ist, wir nehmen uns heute die Zeit. Gemeinsam mit meinen beiden Gästen Maria Reg und Leander Stüble aus dem Corporate Responsibility Fachbereich der Otto Group bohren wir das komplexe Thema Klimaschutz auf und besprechen, wie man wirklich wirksame Klimaschutzstrategien entwickelt, welche Rolle dabei messbar formulierte Ziele spielen und warum wir alle dafür leider schon wieder einen neuen Nachhaltigkeitsbegriff lernen müssen. Science-Based Targets heißt das New Kid on the Block. Es klingt vielleicht nicht unbedingt sexy, ist es aber trotzdem, weil ein Überleben für uns und unseren Planeten sexy ist. Und damit genug der Vorrede, lasst uns direkt ins Thema eintauchen. Hallo Maria, hallo Leander, herzlich willkommen im Podcast. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt.
Danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns hier zu sein.
Wir wollen ja heute über das Thema Science-Based Targets sprechen. Und da dieser Begriff und auch ziemlich viele andere Nachhaltigkeitsbegriffe bestimmt nicht allen Menschen da draußen geläufig sind, lasst uns zunächst mit ein paar Verständnisfragen beginnen. Die Otto Group beschäftigt sich schon seit den 80ern mit dem Umwelt- und Klimaschutz. Unser bisheriges Ziel lautete Klimaneutralität bis 2030 in den eigenen Operations. Klimaneutral ist allerdings ein Begriff, der immer mehr in die Kritik geraten ist. Könnt ihr die Debatte einmal kurz für unsere Zuhörerinnen zusammenfassen? Warum wird der Begriff kritisch gesehen?
Ja, genau. Also in der Klimawissenschaft ist der Begriff schon länger umstritten, weil es einfach kein geschützter Begriff ist und weil er so ein bisschen ausgelegt wurde, je nach Gusto, sage ich mal, und viele Unternehmen das auch genutzt haben, um Klimaneutralität herzustellen durch reine Kompensationsmaßnahmen. Also gar nicht probiert haben, aktive Reduktionsmaßnahmen in ihren Geschäftstätigkeiten zu etablieren, sondern einfach zu sagen, okay, wir investieren so und so viel Geld in Kompensationsprojekte, zum Beispiel die Aufforstung von Wäldern. Und dann eben gesagt, dadurch reduzieren wir bilanziell äquivalent so und so viel Emissionen. Genau, und das ist zunehmend in Kritik geraten, weil das eben sehr viel für Marketingzwecke genutzt wird und der eigentliche positive Effekt aus einer Klimaperspektive äußerst umstritten ist. Und da gibt es mittlerweile einfach sehr viel Nachweise, Studien, die sagen, dass teilweise diese Kompensationsprojekte eben nicht die Klimawirkung haben, wie ursprünglich gedacht. Man muss sich das Ganze nochmal so vorstellen. Also wir haben das Klimaproblem oder Klimaerwärmung durch Öl und Erdgas, das irgendwie über Millionen Jahre in der Erde geschlummert hat. Und wenn man jetzt äquivalent, um das zu kompensieren, einen Wald aufforstet, der vielleicht irgendwie 30, 40, 50 Jahre existiert und dann aber abgerodet wird oder abbrennt, das steht halt nicht im Verhältnis. Bei Klimaschutz und Reduktion geht es darum, wirklich CO2-Äquivalente über Jahrtausende eigentlich aus der Atmosphäre zu erzielen. Und das kriegt man mit ganz vielen Klimaprojekten nicht hin. Die haben ihre Bedeutung, die haben total die positiven Effekte, so gerade im entwicklungspolitischen Bereich, aber aus einer Klimaperspektive sehr zu hinterfragen. Es kommt auf die wirklichen Maßnahmen an. Und deswegen ist dieser Begriff stark in der Debatte und einfach nicht mehr so glaubwürdig. Und man spricht jetzt mittlerweile eigentlich von Netto-Null-Zielen, weil dafür gibt es eine Definition. Das heißt eben, 90% der Emissionen, die ein Unternehmen zum Beispiel emittiert, müssen wirklich absolut reduziert werden. Und nur für die letzten 10% darf man Kompensationsmaßnahmen und da auch nur ganz bestimmte hochqualitative ergreifen. Also es ist eine ganz andere Qualität dahinter in dem Sinne.
Jetzt hast du gerade noch einen anderen Begriff verwendet, und zwar CO2-Äquivalent. Was bedeutet das denn?
Ja, genau. Also In der Klimawissenschaft rechnet man sozusagen das Erderwärmungspotenzial von unterschiedlichen Treibhausgasen in CO2-Äquivalente um, weil das dann sozusagen eine einheitliche Messgröße ist. Es gibt aber noch ganz viele weitere sogenannte Treibhausgase, die auch einen erwärmenden Effekt auf die Atmosphäre haben, wie zum Beispiel Lachgas oder Methan. Teilweise auch viel, viel höher. Zum Beispiel Methan ist, glaube ich, irgendwie bei dem über 30-fachen Erwärmungspotenzial. Und das wird dann eben umgerechnet in CO2. Also ein Kilogramm Methan verursacht sozusagen 30 Kilogramm. Das sind, glaube ich, ein paar mehr, aber 30 Kilogramm plus CO2. Oder hat die gleiche Erwärmungswirkung in der Atmosphäre.
Ja, alles klar, danke. Bislang haben ja Unternehmen vor allen Dingen auf diesen Dreiklang gesetzt beim Klimaschutz. Vermeiden, reduzieren, kompensieren. Jetzt hast du gerade schon gesagt, kompensieren darf dann nur noch zu 10% einfließen und so weiter. Glaubt ihr, ändert sich jetzt dieser Dreiklang vollständig?
Also so viel ändert sich da zunächst für uns als Otto Group gar nicht. Also, wie du schon skizziert hast, dieser Dreiklang erstmal zu vermeiden, die Emissionen, dass sie gar nicht erst anstehen. Und dann, wenn alle Maßnahmen hier ausgeschöpft sind, zu gucken, gut, die Emissionen, die nun mal anfallen in unserem Unternehmen, wie können wir die denn so weit wie möglich wirklich reduzieren? Das ist sehr, sehr wichtig. Das war auch bisher sehr wichtig. Und dann hatten wir gerade für dieses Ziel in unserer alten Klimastrategie, Klimaneutralität bis 2030, den letzten Teil Kompensation noch mit drin. Da wir aber das erste Etappenziel hatten, bis 2025 wollten wir hier auch -40% unserer Emissionen reduzieren, haben wir ohnehin Kompensation noch gar nicht angerechnet. Deswegen war das für uns bis jetzt noch gar nicht so ein großes Thema zu sagen, okay, wie können wir jetzt umswitchen auf die neuen anderen Anforderungen vom Science-Based Target, wenn jetzt Kompensationsmaßnahmen wegfallen, weil wir sie zwar durchgeführt haben, aber wir haben unsere Emissionen immer ohne Kompensation ausgelobt, ausgewiesen und danach auch gesteuert. Und ich glaube, das ist halt nochmal ein wichtiger Punkt, weshalb ich sagen kann, so viel ändert sich jetzt zumindest für uns als Otto Group in erster Linie dadurch gar nicht, dass Kompensation wegfällt, sondern wir sind immer danach gegangen, erst vermeiden und dann reduzieren. Und das ist auch unter einem Science-Based Target künftig sehr wichtig.
Und was bedeutet das jetzt für die Nachhaltigkeitsstrategie von Unternehmen? Also wird auch die Otto Group den Begriff Klimaneutralität nicht mehr verwenden?
Ja, genau. Also wir sprechen nicht mehr von Klimaneutralität und auch die bisherigen Ziele, die wir hatten, werden jetzt im Rahmen dieser neuen Science-Based integriert. Und wir wollen eben auch ein Netto-Null, ein sogenanntes Net-Zero-Ziel erreichen. Und da haben wir uns das Ziel gesetzt, das bis zum Jahr 2045 zu schaffen. Also richtig ambitioniert. Genau, bis dahin wollen wir 90% der Emissionen reduziert haben und dann dementsprechend die letzten 10% noch über hochwertige Kompensation reduzieren. Genau. Und wir vermeiden jetzt auch den Begriff klimaneutral. Wir hatten noch eine klimaneutrale oder CO2-kompensierte Zustellung. Auch solche Aktivitäten werden wir Schritt für Schritt zurückfahren, um uns wirklich darauf zu fokussieren, aktiv Emissionen zu vermeiden und zu reduzieren.
Jetzt ist der Begriff schon so oft gefallen, also lasst uns gerne in medias res gehen. Was genau sind Science-Based Targets, also zu deutsch wissenschaftsbasierte Ziele? Was wird dadurch jetzt besser?
Also ein Science-Based Target ist ein Klimaschutzziel, das sich beispielsweise Unternehmen setzen können. Also es können auch beispielsweise Staaten tun, aber wir reden ja hier in dem ganzen Unternehmenskosmos, um ihre Treibhausgasemissionen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Wissenschaft zu reduzieren. Und dabei geht es darum, dass Unternehmen auch schauen, welchen Beitrag können sie eigentlich leisten, um mit dem 1,5 Grad Reduktionsziel des Pariser Klimaabkommens im Einklang zu sein. Und das bedeutet natürlich auch, dass wenn man über ein wissenschaftsbasiertes Klimaziel redet, dass man sich wirklich sehr umfassend mit den Anforderungen auseinandersetzt. Und da ist es nicht mehr so, dass du dir überlegen kannst, du kümmerst dich jetzt vielleicht um deine sogenannten Own Operations, also die Emissionen, die du direkt beeinflussen kannst, sondern du schaust dir unter einem Science-Based Target, weil das eine zentrale Anforderung ist, wirklich deine gesamte Wertschöpfungskette an. Das heißt also auch die vorgelagerte Lieferkette, das, was wir unter der Herstellung unserer Produkte verstehen, Transporte, aber auch die nachgelagerte Lieferkette, also die Nutzenphase, beispielsweise von Elektrogeräten, die wir auf otto.de verkaufen, die Strom benötigen, um betrieben zu werden. Und hier müssen wir halt gucken, dass wir das auf grünen Strom umstellen, weil die uns auch bilanziell zugerechnet werden. Also da sieht man schon, dass da auf jeden Fall sich sehr, sehr viel verändert und dass es auch wirklich darum geht, dass man sich fundiert mit den Themen auseinandersetzt. Und das ist halt, glaube ich, auch der Unterschied zu dem, wie es bisher gewesen ist, dass man da auch nicht mehr so viel Wahlmöglichkeiten hat, welche Themen oder welche Bereiche schaut man sich an, sondern es geht wirklich um die gesamte Wertschöpfungskette. Und das macht man auch nicht eben mal so im Vorbeigehen, sondern das ist wirklich ein riesengroßer Kraftakt, den wir uns da einstellen müssen.
Das ist jetzt also so eine Art Next-Level-Klimaschutz, sehr umfassend und ganzheitlich. Spannend. Gibt es denn jetzt strengere gesetzliche Rahmenbedingungen, an die sich Unternehmen halten müssen beim Klimaschutz? Oder warum gibt es die Initiative zu den SBTs genau jetzt?
Ja, also es gibt auch von Regulationsseite einige Treiber, die da auf Unternehmen zukommen, gerade auf größere EU-weit. Prominentes Beispiel ist die sogenannte CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive der EU, wo einfach Unternehmen über eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsthemen Informationen zur Verfügung stellen müssen, aber einfach auskunftsfähig sein müssen. Und das trifft auch beim Thema Klima zu, also genau das, was Maria gerade skizziert hat. Unternehmen können nicht mehr einfach nur sagen, wie viel Emissionen entstehen durch die eigenen Bürogebäude, sondern müssen auch anfangen zu ermitteln, wie viel Emissionen entstehen eigentlich durch die Wertschöpfungskette, durch Produktionsprozesse irgendwo auf der Welt, durch Handelswaren, die wir als Otto gut verkaufen. Das ist durch unter anderem diese Regulation gefordert und das wird auch immer mehr, das sehen wir auch in den nächsten Jahren. Ehrlicherweise gab es die Science-Based Target-Initiative schon seit 2015, also schon teilweise davor, beziehungsweise waren da so die Gesetzgebung so am Horizont schon zu erkennen. Genau, das ist ein Zusammenschluss von NGOs und es geht hier in erster Linie darum, dass festgestellt wurde, wir müssen mehr dafür tun, dass Unternehmen sich bewegen. Also die Privatwirtschaft und Unternehmen sind einfach ein ganz, ganz essentieller Emittent von Emissionen und auch dadurch ein ganz großer Teil der Lösung. Und wenn wir es hinbekommen, die zu bewegen und einen einheitlichen Zielrahmen zu formulieren, dass die alle im Einklang der Wissenschaft und 1,5 Grad unterwegs sind, dann können wir weltweit richtig was bewegen. Die großen politischen Debatten finden woanders statt, aber es müssen halt alle Akteure der Gesellschaft mitmachen und unter anderem Unternehmen. Und das war so der Gedanke der Science-Based Target-Initiative. Und in erster Linie sorgt das jetzt für einen einheitlichen Rahmen, weil die ein Standardwerk geschaffen haben und ganz viel Glaubwürdigkeit dadurch. Also genau das ist so, was macht das jetzt besser, die Frage von eben. Es ist eine größere Vergleichbarkeit und es ist eine gewisse Sicherstellung, dass die Ziele, die den Stempel Science-Based Target haben, halt auf einen wirklichen Klimabeitrag leisten. Und wenn sie wirklich umgesetzt werden, was natürlich nochmal auf einem anderen Blatt steht, dann kann das wirklich was bringen. Genau, und das ist der große, große Unterschied zu vorher, wo jeder sich sein Ziel so ein bisschen so formuliert hat, wie er es gerne hätte, sage ich jetzt mal überspitzt.
Und glaubt ihr, dass nun alle Unternehmen von ihren bisherigen Nachhaltigkeitsstrategien abrücken und sich SBTs setzen? Also geht da gerade so ein großer Ruck durch die Wirtschaft oder ist das eher noch ein Nischenthema? Also auch wenn du sagst, das gibt es schon seit 2015, ganz neu ist es dann ja also auch nicht mehr.
Also wir können auf jeden Fall sehen, dass da in den letzten Jahren auch nochmal ein Ruck durch die Wirtschaft gegangen ist. Also konkret, wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass Science-Based Targets wirklich der Standard geworden sind, wenn es um Klimastrategien von Unternehmen geht. Und in Zahlen, ich glaube, ich hatte neulich nochmal recherchiert, dass jetzt über 4000 Unternehmen sich schon SBT gesetzt haben. Mit uns dann jetzt ja noch eins mehr. Und ich glaube, also mehrere tausend, ich glaube über 7000 Unternehmen tatsächlich noch sich in diesem Validierungsprozess befinden bei der Science-Based Target-Initiative, die das ja auch prüft, das, was man einreicht. Und das ist wirklich schon enorm, was da auch passiert. Und da sehen wir einfach, dass das, wie gesagt, der Standard ist, den Unternehmen mittlerweile befolgen. Wenn sie ernst genommen werden wollen mit ihrer Klimastrategie und auch sicherstellen wollen, dass sie wirklich diesen Beitrag leisten.
Und wie entwickelt man denn dann so ein SBT?
Ja, also das ist bei uns ein sehr intensiver, langer Prozess auch gewesen, wenn wir sehr gut vorbereitet sein wollten und auch so unterschiedliche Szenarien abgewogen haben. In erster Linie geht es damit los, dass man erstmal gucken muss, was sind eigentlich die genauen Anforderungen für den Sektor, in dem das eigene Unternehmen unterwegs ist, also bei uns im Handel. Das ist dann immer gar nicht so spezifisch, aber dann gibt es unterschiedliche Anforderungen, die auf einen zutreffen. Das muss man erstmal intensiv beleuchten, also welche Option hat man eigentlich. Dann muss man anfangen, mal so eine umfassendere Treibhausgasbilanz zu machen, also zu berechnen, berechnen, wie viele Emissionen entstehen denn eben durch die Produktion der Waren, die wir verkaufen zum Beispiel, was viele Unternehmen halt vorher auch noch nicht gemacht haben. Wir in dieser Intensität eben auch noch nicht, damit man so einen Überblick bekommt, wo entstehen eigentlich die Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette eines Unternehmens. Genau, dann muss man sozusagen analysieren, auf Basis dieser Wesentlichkeit, was sind denn die sogenannten Scope-Kategorien, also die Bereiche der Wertschöpfung, die in dieses Ziel mit integriert werden müssen, gemäß Anforderungen der Initiative. Genau, und dann ja, geht es darum, auch über erste Maßnahmen nachzudenken. Und so, wie könnte man dann in diesen Bereichen eigentlich Emissionen reduzieren? Zum Beispiel in der Produktion kann man mit Lieferanten zusammenarbeiten, die ihre Produktionsprozesse optimieren, energieeffizienter gestalten oder Grünstrom. Und dann muss man ja ein grobes Gefühl bekommen, wie viel man da theoretisch erreichen könnte. Bei uns war das eben umfassend. Wir haben da sehr viel, insbesondere mit dem Otto Group Vorstand im Austausch gestanden, aber auch mit Konzerntöchtern, den Nachhaltigkeitsbereichen, aber auch aus unterschiedlichen operativen Bereichen, um eine Einschätzung zu bekommen. Also auch jetzt erstmal so relativ grob, was ist da realistisch, das dann probiert zu quantifizieren und dadurch gewisse Szenarien zu entwickeln, was für die Otto Group, wenn man im Einklang mit 1,5 Grad sein will und die Anforderungen erfüllen möchte, auf der anderen Seite guckt, was theoretische Maßnahmen sind, wie man das zusammenkriegt und was dann Zielpfade und Zielwerte sein können. Und dann halt natürlich nochmal mit dem individuellen Geschäftsmodell des Unternehmens nochmal geguckt, okay, was heißt das für Teilbereiche, wie zum Beispiel unser klassisches Handelsgeschäft, aber auch für das Marktplatzgeschäft. Genau, und dann haben wir Zielszenarien entwickelt und die dann eben intern verabschieden lassen und dann dementsprechend auch validieren lassen durch die SBTi. Und wir sind da echt froh, dass wir was sehr Ambitioniertes, Umfangreiches für die gesamte Otto Group schaffen konnten. Ich würde sagen, es geht aber auch einfacher. Andere Unternehmen setzen sich einfach ein Ziel, gucken auf die Anforderungen, setzen sich dann quasi eher so ein theoretisches Ziel und machen sich dann Gedanken, wie sie es irgendwie theoretisch erreichen können. Genau, bei uns ist es einfach ein Prozess gewesen, um schon frühzeitig viele unterschiedliche Stakeholder mit zu integrieren.
Okay, und das heißt, ihr habt für die gesamte Otto Group, also das heißt auch für die einzelnen Konzerngesellschaften, das alles mit in den Entwicklungsprozess des SBT reingenommen.
Genau, und das auch explizit eine Anforderung, dass sozusagen Holdings ein Ziel setzen und sich nicht jedes Tochterunternehmen eigenes setzt. Und wir haben auch von Anfang gesagt, dass das sinnvoll ist, wenn man dadurch einfach Synergien schafft. A, wenn man Überschneidungen in den Geschäftsmodellen hat. B, aber auch dieser ganze Prozess, den ich gerade skizziert habe, wahnsinnig umfangreich und intensiv werden kann. Und wenn man das jetzt für, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal die 10 wichtigsten Tochterunternehmen der Otto Group gemacht hätte, hätte das einfach auch enorm Ressourcen gekostet. Und so kann auch wirklich jeder sagen, okay, das Otto Group Ziel gilt auch für mich als Bonprix, für mich als Otto, für mich als Hermes auch zum Beispiel, als Dienstleister. Und wir ordnen uns dem unter und wir gucken, wie wir unseren Beitrag zu diesem Ziel leisten können, was wir tun müssen.
Und durch die Validierung des SBTs, durch die Initiative, wird dann quasi nochmal sichergestellt, dass das wirklich im Einklang mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen ist.
Genau, ja. Also das ist im Prinzip sozusagen dann nochmal der externe Validierungsstempel, der nochmal ja, einfach Glaubwürdigkeit erzeugt und sicherstellt, dass das, was wir entwickelt haben, auch wirklich zu den Anforderungen passt und zu 1,5 Grad Ambitionen. Und das ist ja dann wieder übergeordnet Weltengemeinschaft, UN-Initiative, so das Pariser Klimaabkommen, dass das im Einklang steht und dass wir mit dem Ziel wirklich einen substanziellen Beitrag leisten als Unternehmensgruppe.
So, und ich glaube, jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. Wie lautet denn das SBT der Otto Group jetzt?
Ja, also wir haben unser Science-Based Target quasi aufgeteilt in 3 verschiedene Teilziele. Also das erste ist etwas, was die Themen adressiert, die wir vor allen Dingen auch schon in der letzten Strategie mit adressiert haben. Und hier sagen wir, wir wollen gerne -42% unserer Emissionen bis 2030 absolut reduzieren. Das betrifft die sogenannten Scope 1 und 2 Kategorien. Wenn man seine Emissionen bilanziell darstellt, unterteilt man halt in diese Scope 1, 2 und 3 Kategorien. Und Scope 1 und 2 sind die Emissionen, die ich als Unternehmen direkt beeinflussen kann. Ne, das hatte ich vorhin auch schon angedeutet. Das sind zum Beispiel die eigenen Standorte. Welchen Strom verbrauche ich hier? Wie sieht mein Fuhrpark aus als Unternehmen? Das fällt alles hier drunter. Und das adressieren wir dann mit diesem ersten Teilziel. Dann haben wir das Teilziel 2 und das hat so ein bisschen eine andere Logik. Wir stellen ja auch unsere Plattform in der Otto Group oft für andere Partner, andere Unternehmen zur Verfügung, um das zu nutzen und auch ihre Produkte dort zu verkaufen. Und wir haben gesagt, wir möchten auch gerne hier einen Emissionsreduktionsbeitrag leisten und wollen unsere Partner auch in die Verantwortung nehmen. Und das tun wir, indem wir bis 2027 den Anteil an unseren Partnern, die sich ein eigenes Science-Based Target gesetzt haben, auf 50% erhöhen. Das ist sehr, sehr ambitioniert für Unternehmen. Also es ist nicht gang und gäbe, dass Unternehmen auch ihre Partner und ihre Fremdmarken mit in die Pflicht nehmen, sondern das ist wirklich auch ein Alleinstellungsmerkmal der Otto Group. Und dann haben wir das dritte Teilziel und das betrifft jetzt die Scope-Kategorie 3. Und hier wollen wir auch -42% unserer Emissionen absolut reduzieren, immer gegenüber unserem Basisjahr 2021. Und wir wollen das hier aber schaffen bis 2031. Die Scope-3-Kategorien, das sind die, die am herausforderndsten sind, weil sie halt in unserer Lieferkette liegen, in der vorgelagerten Lieferkette, das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, bei der Herstellung unserer Produkte, was da anfällt, bei unseren Transporten. All das adressieren wir hier. Und genauso wie diese nachgelagerten und dem Beispiel mit den elektrischen Geräten, die wir verkaufen in der Otto Group, dass wir die uns bilanziell auch ausrechnen müssen oder anrechnen müssen, was da an Emissionen ausgestoßen wird. Und das ist ja ein großer Kraftakt hier, diese -42% letztendlich dann auch zu holen. Und das wird uns einiges abverlangen in den nächsten Jahren. Das hatte ich auch gesagt, das wird nicht einfach mal so passieren, sondern wir müssen es wirklich in unser Kerngeschäft verankern, dass die Science-Based Targets auch hier ein wichtiges Ziel sind, die es zu erreichen gilt und dass wir da schauen, wie wir die gesamte Organisation mitnehmen können, um das zu erreichen.
Und Otto ist ja beispielsweise ein Marktplatz und du hast es gerade schon gesagt, in die SBTs fließen für uns sogar auch die Operations beispielsweise von Händlern, die ihre Produkte über den Otto-Marktplatz anbieten, mit ein. Und wie erfasst man das?
Genau, also wie Maria gerade gesagt hat, ist es bewusst auch Teil unseres Otto-Group-Ziels. Das war insbesondere auch ein Wunsch von Otto. Die wissen genau, ja, das ist das Wachstumsfeld in ihrem Geschäftsmodell. Und auch in diesem Feld wollen sie eben ja, Verantwortung übernehmen und auf die Partner einwirken, genau wie Maria es gerade gesagt hat. Wie man das quantifiziert, es gibt unterschiedliche Art und Weisen. Also das Beste ist eigentlich immer, wenn man genau weiß, welche Produkte von welchem Partner wie viel verkauft werden, wie die Materialzusammensetzung ist und so weiter und so fort. Dann kann man sogenannte LCAs, Lifecycle Assessments quasi machen. Der deutsche Begriff ist Ökobilanz, wo man die Emissionen dieses Produktes entlang der gesamten Lebensdauer eigentlich einmal quantifiziert und das könnte man dann multiplizieren mit der Anzahl an Stück, die man verkauft hat über den Markt und so weiter und so fort. Sehr ambitioniert, sehr selten verfügbar, diese Datenquellen. Deswegen gibt es auch Wege, wie man das über Umsatzkennzahlen macht, also wo man Durchschnittsprodukte in bestimmten Kategorien verwendet und sagt, wenn man 1 Euro Umsatz mit zum Beispiel Kühlschränken macht, dann fallen global weltweit im Durchschnitt so und so viel Emissionen an. Und damit kann man das quantifizieren. Aber wie Maria schon gesagt hat, geht es bei diesem Teilziel, eben wo wir den Marktplatz insbesondere mit drin haben, stark darum, die Partner zu aktivieren, dass sie eigenständige Initiativen und Maßnahmen ergreifen und dann eben auch auf ihre Partner einwirken. Ehrlicherweise ist das auch ein bisschen Neuland. Es gibt auch wirklich da draußen ganz wenig Marktplätze, die das Geschäft schon mit in ein Ziel integriert haben. Dadurch wird es auch total spannend zu sehen, inwiefern das überhaupt funktioniert und wir da Einfluss nehmen können und ob wir die Ziele, die wir jetzt für sehr ambitioniert halten, auch wirklich einhalten können. Aber wir werden alles probieren und wir sind da einfach optimistisch und wir müssen etwas tun. Genau, und dann kann man auch da irgendwie Reduktionseffekte erwarten. Und vielleicht auch nochmal zu diesem Ziel, was wir jetzt gesetzt haben, um so ein bisschen zu betonen, wie ambitioniert das ist. Wir hatten in unserer alten Klimastrategie so ungefähr 400.000 Tonnen CO2-Äquivalente. Jetzt betrachten wir über 9 Millionen, also 9,5. Also es ist eine massive Ausweitung der Klimaauswirkungen unserer Geschäftstätigkeit, die wir in den Blick nehmen und die wir auch aktiv angehen wollen. Und wenn wir das Ziel erreichen mit den 42%, wie wir es gerade skizziert haben, dann reden wir über Reduktionseffekte, über mehrere Millionen Tonnen CO2, die nicht entstehen durch unsere Geschäftstätigkeit, die in einem normalen Szenario entstanden wären. Also das ist wirklich, ja, das hat eine Tragweite, das hat eine Wirkung. Das wäre echt, ja, richtig cool, wenn wir das schaffen. So. Und deswegen ist es einfach gut, wenn viele Unternehmen sich auf diesen Weg machen und genau diese Ambition verfolgen.
Wie und von wem wird denn eigentlich gemessen, wie wir mit der Erreichung der SBTs vorangekommen sind? Also wer erhebt das?
Also das erheben wir selber. Also im ersten Schritt, dahinter steckt ein sehr, sehr kompliziertes sogenanntes Carbon Accounting, mit dem wir dann unsere Emissionen auch berechnen. Also da fließen ganz, ganz viele verschiedene Datenpunkte herein. Und das sind überraschenderweise auch nicht einfach nur CO2-Emissionen und dann sind sie fertig, sondern das sind in erster Linie wirklich Business-Daten, das sind Produktdaten, die wir brauchen, um zu schauen, wie viel Emissionen fallen denn jetzt letztendlich in der Herstellung von einem T-Shirt an, das für uns produziert wird. Und dann wird das hochaggregiert auf die ganzen verschiedenen Scope-Kategorien, dass wir das nachher ausweisen können. Das ist ein System, was sehr, sehr wichtig ist, um in erster Linie mal einen Eindruck davon zu bekommen, wie sieht eigentlich die sogenannte Baseline aus, also 2021 im Basisjahr, wo starten wir da eigentlich an Emissionen? Das, was Leander schon angedeutet hat, die 9,4, 9,5 Millionen Tonnen CO2-Emissionen, die wir hatten. Und dann Jahr für Jahr abzubilden, wie sieht das jetzt wieder aus, was hat sich verändert, in welcher Scope-Kategorie kann man welche Effekte sehen? Und danach dann hoffentlich auch steuern zu können und zu schauen, sind wir noch on track, was unser Science-Based-Target angeht oder müssen wir hier und da nochmal nachsteuern, um das letztendlich zu erreichen. Also Stand jetzt ist es etwas, was wir jährlich erheben und schauen, wie sich die Daten dort entwickeln. Und was wir auch schon in der Vergangenheit gemacht haben mit unserer alten Klimastrategie und das auch nach wie vor tun werden, ist, dass wir das in unserem Geschäftsbericht dann auch ausloben. Also da werden wir berichten, wie die einzelnen Reduktionserfolge bis jetzt sind, in den verschiedenen Jahren, immer gegenüber zum Basisjahr gemessen. Und das wird dann auch tatsächlich durch Wirtschaftsprüfer geprüft. Also es ist so, dass die dann auch sich nochmal das Carbon Accounting System, was wir haben, genauer anschauen werden und gucken werden, macht das Sinn, was die Otto Group da berechnet? Ist das logisch? Sind da die richtigen Rechnungen dahinter? Ist das sauber aufgebaut und so weiter? Fließen die Datenpunkte da richtig rein? Das wird dort alles geprüft, damit das auch nachher valide ist, das, was wir da ausloben.
Und du hast gerade Carbon Accounting gesagt. Kannst du da vielleicht nochmal kurz erläutern, was sich hinter dem Begriff verbirgt?
Ja, also das Carbon Accounting ist halt das System, mit dem wir unsere CO2-Emissionen, die Treibhausgase, berechnen und abbilden letztendlich.
Alles klar, danke für die kurze Erklärung. Haben unsere neuen wissenschaftsbasierten Klimaziele denn auch Auswirkungen auf die Klima- und Umweltschutzmaßnahmen der Otto Group? Also wie stellen wir sicher, dass wir da mit den SBTs keine zahnlosen Papiertiger erschaffen haben?
Ja, also absolut. Es hat sehr, sehr große Auswirkungen, würde ich sagen, auf Klimaschutzmaßnahmen, aber auch auf Geschäftsbereiche allgemein. Also weil wir müssen es schaffen, ich habe es angedeutet, also wir betrachten jetzt wirklich die gesamte Geschäftstätigkeit. Wir müssen es schaffen, dass Klima und CO2 einfach eine Entscheidungsdimension in ganz vielen Geschäftsbereichen wird. Was hat das für Auswirkungen, wenn ich Produkt XY jetzt in China produzieren lasse oder in den USA oder in Deutschland? Was hat das für Auswirkungen? Und diese Frage müssen wir uns jetzt viel, viel häufiger stellen und viel mehr danach ausrichten. Also unser Ziel ist es eben, dass Klima eine Entscheidungsrelevanz bekommt in zentralen strategischen Entscheidungen. In welchen Sortimenten will ich eigentlich wachsen? Was hat das für Auswirkungen, wenn wir die Wachstumsziele, wie wir sie formuliert haben, umsetzen? Was hat das für Auswirkungen auf die Klimaziele, die wir uns auch gleichzeitig gesetzt haben? Wie kriegen wir das in Einklang? Und gerade für Netto Null, also dieses Netto-Null-Ziel 2045 müssen wir uns fragen, wie wir zukünftig eigentlich Geschäftswachstum von Emissionswachstum entkoppeln. Und das ist eben die sogenannte Dekarbonisierung, von der viel dann irgendwie auch in der Presse gesprochen wird. Das heißt, wie schaffe ich es, Unternehmenswachstum zu generieren, ohne zusätzliche Emissionen zu emittieren? Und das ist eine Riesenherausforderung. Da kann man wieder von Transformation sprechen, weil es muss einfach überall mit rein und mitgedacht werden. Am Ende geht es darum. Und ja, wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg. Wir haben diese Debatte angefangen, aber es werden auf jeden Fall auch noch herausfordernde Entscheidungen und Zielkonflikte auf uns zukommen, weil das ist nicht immer nur einfach zu treffen und es gibt nicht immer nur Win-Win-Situationen. Es wird schmerzen, es wird auch Investitionen benötigen, Folgekosten sind aber deutlich höher. Also das muss man halt auch immer wieder sagen. Wenn man jetzt nichts tut und über Jahre sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, bekommt man wirkliche Probleme und die Folgekosten sind viel, viel höher, auch für Unternehmen. Das heißt, unterm Strich geht es hier eigentlich um die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit der Otto Group.
Danke für deine eindringlichen Worte. Ich denke, du hast das wirklich gut auf den Punkt gebracht. Jetzt lasst uns noch mal über ein konkretes Umweltschutzprojekt der Otto Group sprechen, und zwar Tomorrow. Bei diesem Projekt geht es ja darum, die Moore wieder zu vernässen, weil sie eine große Bedeutung für den Klimaschutz haben, weil zum Beispiel in den Moorböden sehr viel CO2 gebunden wird, mehr als zum Beispiel in Wäldern. Ein Ziel des Projektes war es ja auch, perspektivisch eigene Kompensationszertifikate daraus zu generieren. Und jetzt wird Kompensation aber, wenn ich euch richtig verstanden habe, eine deutlich geringere Rolle spielen. Was bedeutet das jetzt für Tomorrow? Wie geht es damit weiter?
Genau, also ein zentrales Anliegen an diesem ganzen Tomorrow-Projekt war natürlich im Hinblick auf das Klimaneutralitätsziel bis 2030, da wirklich sehr qualitativ hochwertige Kompensationszertifikate generieren zu können. Das stand jetzt erstmal vom Tisch, weil sie halt unter einem SBT nicht mehr angerechnet werden können. Wobei man hier auch sagen muss, dass wir das aktuell prüfen, auch mit dem Greifswalder Moorzentrum beispielsweise, und schauen, ob wir nachher doch diese Zertifikate als sogenannte Carbon Removals anrechnen lassen können. Also die letzten 10%, was Leander eingangs dargestellt hat, dass die Zertifikate hierfür auch gelten. Das wird geprüft. So lange ist es uns trotzdem ein besonderes Anliegen, aus den Gründen, die du ja eben auch einmal dargestellt hast, das Projekt dennoch weiter zu unterstützen, unabhängig davon, weil sie halt so wichtig sind für den Klimaschutz, für die Biodiversität. Das ist auch ein großes Thema. Und was wir auch parallel dazu versuchen, ist ein bisschen zu gucken, die Ressourcen, die so ein Moor bietet, wie zum Beispiel Paludikultur, wie können wir die vielleicht auch für uns wirtschaftlich nutzbar machen? Welche Chancen ergeben sich daraus? Auch für Möbel, die dort einzusetzen und so weiter, dass man hier auch einen Beitrag leisten kann. Das ist dann vielleicht nicht der Beitrag, den wir nachher uns bilanziell anrechnen lassen können für die Reduktion unserer Emissionen, aber er ist trotzdem sehr, sehr wichtig, und deswegen werden wir das Projekt auch weiterhin unterstützen.
Sehr schön. Aufatmen für die Moore sozusagen. Wer sich für das Projekt Tomorrow oder auch für Paludikultur interessiert, findet auf ottogroup.com dazu spannende Stories. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt vom ganz großen Bigger Picture mal ganz konkret runtergebrochen. 41.000 KollegInnen arbeiten in der Otto Group. Habt ihr Tipps oder Ideen, wie jeder Einzelne in seinem oder ihrem Arbeitsalltag etwas zu unseren SBTs beitragen kann?
Ja, ich habe es vorhin gesagt, es geht jetzt wirklich um die Integration ins Kerngeschäft. Also alle sollen es mitdenken. Ich freue mich auch total über Nachfragen zu dem Thema, was kann ich machen. Am Ende kann jeder einen Beitrag leisten, relevante Daten zur Verfügung stellen, Entscheidungen treffen, zum Beispiel im Einkauf, Produktdesign. Also genau das, was ich gesagt habe, diese Abwägungsprozesse, sich bewusst machen und dann vielleicht auch mal Dinge ausprobieren. Ja, auch das Thema platzieren irgendwie in Teammeetings, bei Zielworkshops, so hey, wie können wir als Abteilung, als Bereich auch einen Beitrag leisten? Was könnten wir da tun? Aber auch zum Beispiel in IT, User Experience, wie kann man klimafreundlichere Produkte besser platzieren auf dem Webshop? Wie kann man dadurch auch eine Verhaltensänderung bei den Konsumentinnen erzeugen? Beim Onboarding von neuen Partnern bewusst auf Nachhaltigkeitsaspekte achten und auch auf die Klimadimension. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, und alle müssen so ein bisschen anfangen, das auch für sich auf die Agenda zu setzen. Was man schon auch festhalten muss, auch aus den letzten Jahren, dass wir einfach in der Otto Group eine enorm große Motivation haben bei den Mitarbeitern. Und das ist ein riesiges Potenzial, was ich sehe und was mich auch optimistisch stimmt, dass alle im Prinzip auch intrinsisch motiviert sind, daran teilzuhaben und beizutragen, auch teilweise schon eigene Initiativen starten, so die zum Beispiel in der Kantine, wo jetzt klimafreundlichere Gerichte angeboten werden, ohne dass wir irgendwie jemals irgendwas initiiert hätten, oder einen individuellen CO2-Rechner für jeden Mitarbeiter. Das sind so ganz kleine Beispiele, wo die einzelnen Fachabteilungen eigenständig unterwegs waren und Dinge angestoßen haben. Natürlich bringt das jetzt nicht die riesigen Reduktionseffekte, aber wenn wir alle ein kleines Stück das Thema präsent machen, in die Entscheidungsprozesse integrieren, dann haben wir echt eine Chance, hier von dieser Transformation, von dieser Dekarbonisierung zu sprechen und das bis 2045 auch wirklich zu schaffen.
Zum Abschluss möchte ich das Thema mit euch nochmal grundsätzlich einordnen. Also ihr habt in der vergangenen halben Stunde sehr gut die Komplexität dargestellt und aus meiner Sicht auch wirklich greifbar und verständlich gemacht, um was es hier wirklich geht. Dennoch zum Abschluss einmal die Frage, sind Science-Based-Targets aus eurer Sicht jetzt ein Fachterminus für Klimaforschende oder ist es ein Begriff, den wir alle kennen und verstehen sollten? Fasst doch bitte mal in einem knackigen Elevator-Pitch zusammen, was sich unsere ZuhörerInnen zu SBTs merken sollten.
Also ich hoffe, dass es bis jetzt sehr, sehr deutlich geworden ist, dass es etwas ist, das nicht nur Klimaforschende verwenden, den Begriff Science-Based Target, sondern dass es ein sehr, sehr wichtiges strategisches Ziel der Otto Group ist. Und wir schaffen das nicht, aus unserem Nachhaltigkeitsbereich heraus alleine dieses Ziel zu erreichen. Ich glaube, Leander hat das auch gerade ausführlich dargestellt, warum das so ist. Also wir brauchen wirklich jede einzelne Person im Konzern, die sich in ihrem kleinen Kosmos den Bereich annimmt und schaut, was kann ich leisten, wie kann ich darauf einzahlen, dass wir das Science-Based Target als Otto Group letztendlich auch wirklich erreichen. Also es ist ein Konzernthema und nicht nur eins, das aus unserem Bereich gesteuert wird. Und deswegen sollten wir auch alle im Konzern den Begriff Science-Based Target oder wissenschaftsbasiertes Klimaziel auf jeden Fall kennen. Und ich glaube, das, was man als knackigen Elevator-Pitch sich merken kann, wenn man hier aus dem Podcast rausgeht, ist auf jeden Fall, dass wir mit dem Science-Based Target als Otto Group minus 42% unserer Emissionen absolut bis 2031 reduzieren werden. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, um den Klimawandel auch auf 1,5 Grad letztendlich zu begrenzen. Und ich glaube, es ist auch eine schöne Botschaft zu wissen, dass wenn wir das schaffen, wenn wir es wirklich erreichen, das Science-Based Target, dann sparen wir Millionen Tonnen von CO2-Emissionen und versuchen wirklich, Übereinkommen mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, da auch einen wichtigen Beitrag zu leisten und das zu erreichen. Und ich glaube, wenn man mit der Botschaft rausgeht, dann ist das schon sehr positiv und ich hoffe, dass das auch den ein oder anderen Kollegen, Kolleginnen motiviert, da mitzumachen.
Super, danke für das Gespräch, danke vor allen Dingen für euren Mega-Input. Ich habe heute wahnsinnig viel gelernt.
Sehr gerne, danke.
Ja, danke nochmal für die Einladung.
Leander hat zum Ende des Gesprächs gerade unter anderem die Footprint-App erwähnt, die engagierte KollegInnen aus der Otto Group IT entwickelt haben. Und zwar einfach, weil sie helfen wollten, das Bewusstsein für den CO2-Ausstoß zu stärken. Mit der Footprint-App können Mitarbeitende freiwillig im Blick haben, wie viele arbeitsbezogene CO2-Emissionen sie erzeugen. Und wer mehr dazu erfahren möchte, die Links findet ihr in den Shownotes. Und natürlich findet ihr dort auch alle weiteren Informationen, Hintergründe und so weiter zu den neuen Science-Based Targets der Otto Group. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sonderfolge angekommen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie ich. War euch das Thema vorher schon bekannt oder arbeitet ihr möglicherweise sogar in einem Unternehmen, das sich schon länger in SBT gesetzt hat? Teilt gerne eure Erfahrungen mit uns, beispielsweise auf dem LinkedIn-Kanal der Otto Group. Bis zum nächsten Mal.